Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Deep Dive von Technology Review. Mein Name ist Wolfgang Stieler und wir sprechen heute unter anderem über AGI, allgemeine künstliche Intelligenz. Man kann das vielleicht grob übersetzen mit künstlicher Intelligenz, die menschenähnliche oder gar übermenschliche Fähigkeiten hat und ob es das überhaupt gibt und wenn ja, was das bedeuten würde. Dazu möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Klar ist auf jeden Fall, noch vor vielen Jahren galt das als komplett unrealistisch, dass man sowas überhaupt bauen kann oder als sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, je nachdem, mit wem man gesprochen hat. Aber jetzt fragen sich viele, wenn ChatGPT schon so viel kann, was kommt dann danach? Vielleicht wirklich sowas wie eine AGI? Das behandeln wir unter anderem in unserer neuesten Ausgabe des Magazins, die am 28. März erscheint. Aber dazu habe ich heute auch eine Gesprächspartnerin, über die ich mich sehr freue, weil die nämlich gar nicht so einfach für Gespräche zu bekommen ist. Zugeschaltet ist mir jetzt Professor Katharina Zweig, Professorin an der RPTU Kaiserslautern-Landau, wie das mittlerweile heißt, wie ich gelernt habe, und Leiterin des Algorithmic Accountability Labs, aber nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch sehr gefragte Speakerin und Autorin populärwissenschaftlicher Bücher zum Thema KI. Herzlich willkommen, Frau Zweig.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Fangen wir gleich mal an mit der Prämisse, die ich vorhin aufgemacht habe. Also, wenn ChatGPT schon so intelligent ist, so gut, ist es dann nicht nur noch ein kleiner Schritt zur wirklich menschenähnlichen Intelligenz? Aus Ihrer Sicht, ist denn so ein großes Sprachmodell tatsächlich intelligent?
Ja, das ist so eine gute Frage. Und das ist so eine gute Frage, dass ich mich dazu mit Philosophen zusammengetan habe. Und vor einem Jahr habe ich angefangen, mit unserem Philosophen Johannes Lenhardt hier an der RPTU in Kaiserslautern und zusammen mit Studierenden, die sich auch für dieses Thema interessieren, ein Buch des Philosophen Brian Cantwell Smith zu diesem Thema zu lesen. Und er hat ganz allgemein gesagt, damit etwas als intelligent bezeichnet werden kann, muss es existenziell von seinem Weltbild abhängen. Ja, was heißt denn das? Also ich habe ein Weltbild, ich weiß zum Beispiel, ich bin jetzt gerade mit dem Fahrrad gefahren und da muss ich ständig abschätzen, ob Autos hinter mir sind, ob die mich sehen, ob ich noch eben über die Straße fahren kann. Ich bin existenziell davon abhängig, dass ich die Geschwindigkeiten von Autos richtig einschätze. Aber auch in sozialen Situationen bin ich mit meiner Reputation, mit meiner Person existenziell davon abhängig, dass ich weiß, wie ich mich in welchen Situationen zu benehmen habe. Und Brian Cantwell Smith sagt jetzt also in seinem Buch, dass es existenziell nur, also diese existenzielle Abhängigkeit geben muss von einem System, von seinem Weltbild, damit man überhaupt von Intelligenz sprechen kann. Und genau das haben wir natürlich im Moment überhaupt nicht. Also die technologische Basis gibt das gar nicht her, dass ein Sprachmodell irgendein Interesse an der Korrektheit seines Weltbilds hat. Und deswegen kommt es eben auch zu Halluzinationen, weil es zum Beispiel keine sozialen Repressalien gibt. Also wenn ich dauerhaft Unsinn erzähle, dann leidet darunter meine Reputation und irgendwann auch mein Beruf. Und das geht eben den Sprachmodellen nicht so.
Also Weltbild in diesem Fall nicht so interpretiert wie Religion oder eine politische Überzeugung, sondern eine Vorstellung davon, wie die Welt ist.
Ganz genau. Und irgendwas ist ja in diesen Sprachmodellen. Also ich gehe noch mal eben kurz durch die Technik durch. Das erste Spannende ist ja, dass die Wörter, die ChatGPT lernt, dass es gar keine Wörter für die Maschine sind, sondern die werden zuallererst in eine riesig lange Sequenz an Zahlen übersetzt. Und schon das ist eigentlich ein erster Kniff, der sehr, sehr, sehr interessant ist. Also wie kann man denn einem Wort eine Sequenz von Zahlen zuordnen? Was ist denn die Idee dahinter? Da hatte mal jemand die verrückte Idee, dass man doch vielleicht eine Beschreibung von Wörtern in einem 300-dimensionalen oder im Moment ist es, glaube ich, ein 1576-dimensionaler Raum, dass man Wörter in diesem Raum platzieren könnte, und zwar so, dass ähnliche Wörter, Katze und Hund, nahe beieinander sind und Katze und Wolkenkratzer eher weit weg voneinander sind. Also das ist ja eigentlich schon eine verrückte Idee, dass das gehen soll. Aber tatsächlich gab es diese Technologie schon, bevor man dann versucht hat, darauf die großen Sprachmodelle zu trainieren. Und das funktioniert ganz gut. Und das alleine finde ich schon eine sehr interessante Einsicht in unsere Welt als Menschen, wie wir unsere Sprache strukturiert haben. Also es gibt irgendwie diese Cluster von Wörtern, die sehr ähnlich sind zueinander. Und die kann man dann mit einem Raum in diesem, mit einer Position in diesem großen Raum assoziieren. Das heißt, die Maschine kriegt jetzt große Textstellen und da fehlt ein Wort und sie soll raten, welches Wort dahin gehört, aber sie kriegt diese Wörter eben schon als Positionen im Raum. Und damit hat die Maschine, ich würde es so formulieren, ich würde sagen, das ist wie ein sehr, sehr großes Wörterbuch, das mir für einen ganz bestimmten Kontext sagt, welche Wörter in diesem Kontext benutzbar sind. Und das kennen wir, glaube ich, alle auch als auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man eine zweite Fremdsprache spricht. Dann möchte man manchmal mitten im Gespräch ein Wort sagen, von dem man denkt, das passt jetzt, aber ich bin mir eigentlich gar nicht ganz genau sicher, wie das im Deutschen übersetzt wird und ob es wirklich passt. Und diese Art von Ahnung, diese Art von Intuition, die hat die Maschine. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich jetzt nichts in der Technologie, was ein Weltbild ist, und schon gar nicht hängt die Maschine davon in irgendeiner Form ab, dass sie das wirklich richtig macht.
Ja, man könnte ja immer den Eindruck haben, also wenn man sich jetzt mit ChatGPT zum Beispiel unterhält und die Betreiber dieser großen Sprachmodelle haben ja dann die Möglichkeit eingebaut, in diesen Dialog als weiteren Kontext dazu zu addieren und zu sagen, okay, und jetzt gib mal eine Antwort auf der Basis von dem, was du bisher schon gesagt hast und auf der Basis, was der User jetzt gesagt hat. Also das Inputfenster wird dann immer länger. Und dann entschuldigt sich die Maschine ja auch. Ne? Tut mir unglaublich leid, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Ist mir sehr peinlich. Und ich korrigiere das jetzt. Und unter Umständen erzählt sie dann nochmal genau dasselbe. Es gibt insbesondere ja aus dem Lager von Linguisten eine Menge Leute, die sagen, da kann auch gar kein Verständnis entstehen. Und es gibt ja eine Menge Beispiele dafür, wie so große Sprachmodelle sozusagen aufs Glatteis geführt werden. Eines war von Gary Marcus, wo er dann in so einem Krimi-Kontext so eine Art Rezept für einen Drink eingegeben hat und gesagt hat, was passiert, wenn ich das trinke? Und weil das ein Krimi-Kontext war, hat das Sprachmodell gesagt, du stirbst. Aber das waren total harmlose Zutaten. Damit wollte er zeigen, klar, im falschen Kontext ist das, was da rauskommt, tatsächlich Unfug, da steckt kein Verständnis drin. Auf der anderen Seite gibt es dann faszinierende Beispiele von Sprachmodellen, die in der Lage sind, Regeln von Spielen zu verstehen oder auf eine andere Art von abstrahieren, eine Vermutung darüber anzustellen, wie sich Personen in einem fiktiven Szenario fühlen und solche Dinge. Oder jetzt ganz verrückt ein Beispiel, dass sie Rechenaufgaben besser erledigen können, wenn man ihnen vorher sagt, stell dir vor, du bist Captain eines Raumschiffs in der Science-Fiction-Serie. Das sind so Sachen, wo ich mich dann frage, kann man das nur über den Kontext erklären? Kann man das nur über Statistik erklären? Oder steckt implizit einfach in der Sprache schon auch sowas wie Weltwissen drin, was auf eine irgendwie uns im Moment nicht zugängliche Art repräsentiert wird, was aber Schlüsse erlaubt, die über reine Statistik hinausgehen?
Ja, also das sind natürlich jetzt sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Und worüber wir gleich noch einmal sprechen müssen, ist, wie wir über diese KI sprechen wollen. Sie haben so Wörter verwendet wie verstehen. Ich habe das Wort Intuition verwendet. Also man merkt schon auch, dass wir einfach an den Grenzen dessen sind, wie wir über das sprechen können, was die Maschine da tut. Und was wir damit meinen, sind ja immer nur Aspekte dessen. Es ist nicht das Falsche. Also mit dem Philosophen Janich würde man von Leistungsgleichheit sprechen. Leistungsgleichheit bezüglich menschlichen Verstehens. Da sind wir definitiv noch nicht. Aber es gibt irgendwie Aspekte davon, die wir kaum anders nennen können. Und für die haben wir noch kein Kein Wort. Also darüber müssen wir auf jeden Fall noch einmal sprechen. Ich glaube, dass man wirklich nicht unterschätzen darf, wie viel Weltwissen, Struktur in dieser Kodierung von den Wörtern steckt. Also die Idee hinter dieser verrückten Positionierung im mehrdimensionalen Raum war also, dass man damit Ähnlichkeiten von Wörtern kompakt beibehält. Wie definiert man als Informatiker Ähnlichkeit? Da gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Arten, wie man das tut. Das eine ist, zwei Wörter werden als ähnlich angesehen, wenn sie in ähnlichen Sätzen ausgetauscht werden können. Also zum Beispiel, er ging ins Gebäude, er ging ins Café, er ging ins Schwimmbad. Dann sieht man also, dass diese Wörter, Schwimmbad, Gebäude, Café, alles Dinge sind, in die man hineingehen kann. Und irgendwann gibt es dann so ein Cluster von lauter Gebäuden, die alle mit ähnlichen Sätzen eben verwendet werden können. Das kann man also, glaube ich, gar nicht unterschätzen, wie sehr diese Grundidee, dass eine Position im Raum diese Art von Ähnlichkeit wiedergibt. Die zweite Art von Ähnlichkeit, die ist etwas gröber aus meiner Sicht. Jetzt bin ich aber auch kein Computerlinguist, ich lese so etwas nach. Da guckt man, wie oft zwei Wörter innerhalb von 10 Wörtern in einem Text vorkommen. So, und egal welches Ähnlichkeitsmaß man jetzt nimmt, man versucht dann Positionen im Raum zu finden, so dass diese Positionen diese Zahlen widerspiegeln. Und dann kann man tatsächlich verrückte Dinge damit machen. Also dann kann man diese Sequenz wie einen Vektor im Raum sich vorstellen. Das ist ja wie so ein Strahl ist ein Vektor, der an eine bestimmte Position zeigt. Und mit diesen Vektoren kann man addieren und subtrahieren. Und da kann man so etwas machen wie König minus Mann plus Frau und guckt sich an, wo der neue Vektor, der durch die Plus- und Minus-Operation definiert ist, wo der steckt im Raum und guckt sich an, welches andere Wort am nächsten dran ist zu dieser neuen Rechnung. Und dann steht da tatsächlich Königin. Und das ist doch verrückt, oder? Also wenn ein Masterstudent mit dieser Idee zu mir gekommen wäre, Nina, lass uns das doch mal ausprobieren, ob das so funktioniert, dann hätte ich gesagt, bist du des Wahnsinns? Und das funktioniert. Und das sagt etwas darüber hinaus, das sagt etwas darüber aus, wie wir als Menschen Sprache entwickeln. Und jetzt können wir wieder zurückkommen zu Brian Cantwell Smith. Der sagt so etwas wie, die Welt da draußen ist so unglaublich komplex und sie ist kontinuierlich, also im mathematischen Sinne ist sie kontinuierlich. Es gibt da wenig, wo man diskret sagen kann, das ist jetzt X. So, und wenn man darüber noch nicht so viel nachgedacht hat, dann ist einem das vielleicht nicht so klar. Aber wir sprechen so jetzt zum Beispiel von einem See. Ja, wir sagen, ich stehe hier an einem See. Aber was macht denn den See zum See gegenüber einem Teich? Und wann geht ein Teich in einen See über? Oder wenn wir uns das Ufer angucken, wo genau fängt der See an? Wo ist es ein schlammiger Untergrund, in den das Seewasser eingesickert ist? Das heißt, wir tun mit unserer Sprache so, als gäbe es diese diskreten Einheiten. Und als Menschen sind wir ständig im Austausch darüber, wann der eine Teich sagt und der andere See. Und vielleicht sind wir uns da auch nicht im Spezifischen einig, aber im Groben sind wir uns einig. Das heißt, wir unterteilen mit unserer Sprache ständig die Welt in diese diskreten Objekte und bauen darauf unser Weltbild, unser Weltmodell auf, wie diese Dinge jetzt miteinander zusammenhängen. Und das tun wir in etwas, das der Philosoph Wittgenstein als Sprachspiel bezeichnet. Das heißt, wann immer ich das Wort Teich verwende, referenziere ich auf einen echten Teich, der jetzt vielleicht vor mir liegt, aber ich exemplifiziere, also ich gebe auch ein Beispiel dafür, wie ich dieses Wort verwende. So, und all das ist in diesem multidimensionalen Raum, ist das mit enthalten. Aber das ist eben nicht alles. Denn wenn ich von einem Teich spreche, dann habe ich vielleicht auch den Geruch des Teichs in der Nase. Ich weiß, wie der sich anfühlt. Ich weiß, dass ich da nicht reinfallen sollte im Winter. Ich weiß, dass da eine Eisschicht sein kann. Also das heißt, ich habe eine echte Beziehung zu diesen Dingen, die da draußen sind. Und ich glaube, deswegen verwechseln wir jetzt ein bisschen das, was ChatGPT da tut. wenn ein Mensch auf diesem Niveau ist, dass er auf diesem Niveau mit uns reden kann, dann hat er auch die Konzepte dahinter verstanden. Das sieht man ganz gut bei kleinen Kindern. Denen bringt man die Sprache bei und in dem Moment, wo sie gezielt über diese Begriffe sprechen können, das Sprachspiel lange genug mitgemacht haben, haben sie auch die materiellen Konzepte dahinter weitestgehend verstanden. Und diese beiden Dinge, ich glaube, die verwechseln wir im Moment.
Naja, das macht dann natürlich das Design der Systeme für uns auch sehr leicht. Also wir sind da ja, glaube ich, evolutionär stark anfällig für irgendwas auch eine Absicht zuzuschreiben. Ganz einfach, weil sich das im Verlauf unserer Entwicklungsgeschichte als eine sehr nützliche Fähigkeit herausgestellt hat. Unterscheiden zwischen zum Beispiel einer Schlange, die sich bewegt, und einem Ast, der einfach nur so da liegt. Aber wenn man solchen Systemen dann gegenübersteht, ist es natürlich ja sehr leicht, sozusagen einfach darauf einzufallen und zu sagen, hey, etwas, was sich so äußert, muss irgendwie intelligent sein, muss eigene Absichten verfolgen, vielleicht sogar auch sowas wie ein Bewusstsein haben.
Deswegen, wenn ich da nochmal einhaken darf, deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm. Also im Moment sagen ja manche Leute, die KI ist schon besser im Absolvieren von Prüfungen als normale Studierende. Das finde ich gar nicht so schlimm, weil hier auch zwei Dinge miteinander verwechselt werden. Denn wenn wir eine Prüfung konzipieren, dann messen wir das, was sich gut messen lässt, nämlich das Drüberreden über Konzepte. Bei Menschen ist es tatsächlich so, dass die nicht unfallfrei über Konzepte reden können, wenn sie sie nicht auch verstanden haben, beziehungsweise das merken wir natürlich als Lehrende sehr schnell, wenn jemand jetzt wirklich nur auswendig irgendwelche Antworten gelernt hat und wir nachfragen können, dann sieht man ja ganz schnell, ist das auswendig gelernt oder ist das Konzept dahinter verstanden worden. Und auch hier, die Maschine kann zwar diese Antworten schnell generieren, hat aber die dahinterliegenden Konzepte nicht verstanden. Und das wird sich auch so schnell nicht auflösen lassen.
Vielleicht schon, ist jedenfalls ja die Grundthese von Leuten wie OpenAI, von Unternehmen wie OpenAI, die sagen, okay, wenn man einfach die Modelle immer größer macht, dann wächst auch ihr Verständnis, dann wächst auch ihr Verständnis der Welt. Wenn man diese Modelle jetzt nicht nur rein sprachlich nimmt, sondern andere Daten dazu nimmt, also multimodale Modelle, ist hier im Moment so ein sehr heißes Thema, Bilder, Videos oder sogar dazu übergeht, Modelle mit Robotern zu koppeln, Sensor-Input mit reintut, dann hat man ein viel dichteres Bild sozusagen der gesamten Welt und dann könne da plötzlich auch noch mehr Verständnis entstehen. Die spannende Frage ist aber ja nicht unbedingt da jetzt darüber zu spekulieren, ob da noch mehr Verständnis entsteht oder nicht, sondern was machen wir dann mit diesem System? Also wir haben jetzt schon Systeme, die sich für uns, ich sag mal, anfühlen, als ob sie tatsächlich intelligent wären, die wir alles Mögliche fragen können. Und wenn das so weitergeht, wenn die also noch weniger Fehler machen, sollten wir die auch alles Mögliche fragen oder sollten wir davon vielleicht Abstand nehmen?
Ich leite das Algorithm Accountability Lab, um genau diese Fragen wollen wir uns angucken. Wir wollen uns angucken, wer spricht eigentlich, wenn ein Sprachmodell spricht, wem ist das zurechenbar? Wir gehen im Moment davon aus, dass da eben kein Ich ist, auch wenn die LLMs in der Ich-Form antworten. Darüber könnte man auch reden, ob das wirklich so sein sollte. Und Google hat sich dagegen entschieden, was ich ganz gut finde. Ja, was kann man damit machen? Also ich habe in meinem letzten Buch, habe ich so vier Kategorien von Entscheidungssituationen unterschieden, weil ich mich für die Frage interessiere, unter welchen Umständen wir mit Hilfe von Maschinen bessere Entscheidungen treffen können und wo man das lieber lässt. Und gerade die KI, über die wir im Moment viel reden, neuronale Netzwerke, die können uns keine Einsicht geben in die Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen. Also ganz grundsätzlich sind Begründungen nicht möglich im Moment. Dann muss man sich fragen, ist das, was die Maschine mir sagt, nachprüfbar? Also wenn es schon nicht begründbar ist, ist es denn wenigstens nachprüfbar? Und da haben wir natürlich den schönen Begriff des Fakt. des Fakts. Ein Fakt können, dafür gibt es irgendeinen Weg, über den wir intersubjektiv auf dieselbe Lösung kommen können. Da können wir KI einsetzen, weil wir wenigstens die Zuverlässigkeit der Faktengenerierung dann überprüfen können. Vorhersagen sind Fakten, die wir in der Zukunft überprüfen können. Da gibt es aber schon das Problem, wenn die reine Vorhersage selber die Zukunft verändert. Also zum Beispiel, wenn vor Gericht behauptet wird, eine Person würde wieder rückfällig werden, dann ist das unter gewissen Umständen als Fakt nachher nachprüfbar. Wenn das aber direkt dazu führt, dass eine Person länger ins Gefängnis muss, als sie sonst gemusst hätte, dann wissen wir nicht, ob sich ihre Lebenssituation nicht so stark verschlechtert hat, dass das die Wahrscheinlichkeit für eine Straftat erhöht hat. Also das heißt, wenn es self-fulfilling or self-destroying prophecies sind, dann können wir die Fakten auch in der Zukunft nicht mehr überprüfen. Und dann gibt es eine Kategorie, die finde ich sehr schön definiert nach dem Psychologen Kahneman, Ciboney und Sunstein. Und die nennen das Judgment. Im Deutschen kann man das vielleicht mit Werturteil übersetzen. Und die sagen, es gibt Entscheidungssituationen, da müssen sich menschliche Experten nicht einig sein, aber sie dürfen sich nicht beliebig uneinig sein. Ein typisches Beispiel sind Noten. Es wäre jetzt nicht so schön, wenn ich eine 1 vergebe für eine Abschlussarbeit und mein Kollege sagt, das ist durchgefallen. Das sollte sicherlich nicht der Fall sein. Aber unsere Prüfungsordnung lässt durchaus zu, dass der eine eine 4 vergibt und der andere eine 1. Also insofern, ein Werturteil ist etwas, wo sich menschliche Experten nicht beliebig uneinig sein dürfen. Und jetzt haben wir zwei Probleme. Die Maschine kann mir nicht begründen, wie sie zu einem Werturteil kommt, weil sie inhärent undurchdringlich ist an der Stelle. Und wir können nur schwierig nach Zuverlässigkeit testen. Also wir können natürlich gucken, ob die Maschine innerhalb dieses Rahmens bleibt von menschlichen Experten. Aber es könnte jetzt sein, dass sie einen Bias, also eine bestimmte Richtung hat, eine bestimmte Gruppe irgendwie anders behandelt. Und um das rauszukriegen, müssten wir jetzt alle verschiedenen Untergruppen von Menschen durchprobieren. Also da wird es dann wirklich sehr schwer. Und deswegen habe ich in meinem Buch gesagt, das ist also die Gruppe, wo man KI grundsätzlich nicht einsetzen sollte. Und die letzte, das zerstört die Hoffnung all derer, dass man Politiker und Politikerinnen durch KI ersetzen kann. Das sind so singuläre Entscheidungen, also Entscheidungen, die noch nie vorher jemand so getroffen hat, wie zum Beispiel in der Pandemie. Da haben wir gar nicht die Datengrundlage, um KI etwas lernen zu lassen. Also damit haben wir die vier Gruppen: Fakten, Vorhersagen, Werturteile, singuläre Entscheidungen. Und nur für Fakten und Vorhersagen, die selber die Zukunft nicht beeinflussen, können wir wenigstens die Zuverlässigkeit überprüfen, aber leider nicht die Begründung. Und deswegen benutzen Sie ChatGPT für alles, was Sie prüfen können. Also ich liebe es, da zu fragen, wie mache ich das in Excel? Kannst du mir Python-Code geben? Kannst du mir den Python-Code erklären? Ich kann nämlich nur Java und Python, das ist nicht so doll, ehrlich gesagt. Das kann ich überprüfen, da kann ich direkt eingeben, gucken, was sich verändert. Das finde ich super. Oder für alles Kreative, da geht's ja gar nicht um Fakten.
Da würden Sie von vielen Leuten wahrscheinlich in diesem Zusammenhang auch wieder heftigen Widerspruch bekommen, weil das, was Sie gerade gesagt haben, ja impliziert, dass eine KI tatsächlich kreativ sein kann. Aber weil Sie gesagt haben, Judgments, also Prüfungen zum Beispiel, das ist sehr interessant. Dafür sollten wir so eine Form von KI nicht benutzen. Tatsächlich habe ich aber schon Paper gelesen, in denen genau das drin stand. Wir haben also zum Beispiel mal uns angeguckt, wie große Sprachmodelle Klassenarbeiten oder irgendwelche Seminarbeiträge oder so bewerten, stellen fest, die Bewertungen sind im Rahmen dessen, was auch menschliche Prüfer gegeben hätten. Also ist alles in Ordnung, wunderbar, wir können das verwenden. An der Stelle muss ich dann auch immer tief Luft holen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man so ein Ergebnis tatsächlich verallgemeinern kann. Aber ich will jetzt noch mal wieder ein bisschen auf diese spekulative Ebene. Was passiert, wenn die Systeme, mit denen wir zu tun bekommen, noch ein bisschen besser werden? Und Sie haben vorhin gesagt, die können ja nicht erklären, warum sie zu einem bestimmten Schluss gekommen sind. Aber sie tun so. Sie können ja ChatGPT fragen, warum hast du diese Arbeit so bewertet? Was fandest du gut, was fandest du nicht gut? Das ist nicht im strengen Sinne logisch ableitbar, aber sie bekommen ja eine Antwort. Das System tut so, als ob es eine Begründung liefern könnte. wenn die noch ein bisschen besser werden, dann wird ja die Gefahr immer größer, dass wir die uns dann von denen tatsächlich aufs Glatteis führen lassen und sie für alle möglichen Zwecke benutzen. Der Philosoph Erik Schwitzgebel hat im Zusammenhang mit AGI und bewussten KIs damals irgendwann mal vor ungefähr 20 Jahren geschrieben, wir sollten die Systeme so designen, dass sie zweifelsfrei sich so verhalten. Wenn sie kein Bewusstsein haben, dann sollen sie sich auch genauso verhalten, dass sie kein Bewusstsein haben. Oder wir sollten nichts bauen, was irgendwie auch nur den Anschein erweckt, wirklich intelligent zu sein und ein Bewusstsein zu haben. Es muss immer klar sein, dass das jetzt tatsächlich eine Maschine ist, die da antwortet. Halten Sie das für einen möglichen Ausweg?
Also deswegen hat mir eigentlich die Idee von Google ganz gut gefallen, dass diese Maschine nicht mit Ich antwortet. Auf der anderen Seite ist im Moment ganz klar, dass Maschinen das beantworten. Also ich glaube, niemand glaubt, da ist auf der anderen Seite keine Maschine. Also das scheint nicht zu reichen. Das ist, glaube ich, nicht safeguarding genug. Vielleicht noch mal kurz zu den Begründungen, die ChatGPT im Moment gibt. Also es keiner bestreitet, dass die Maschine gelernt hat, wie eine Begründung auszusehen hat. Also wenn ich die Maschine bitte, bitte vergleiche mir diese zwei Texte, dann weiß die, also was heißt weiß? Ja, wir kommen jetzt schon wieder an die Grenze dessen, was wir kommunizieren können. Die Maschine weiß nichts, ja. Aber in der Maschine ist Wissen kodiert, so dass ein Vergleich vom strukturellen Aufbau her korrekt wiedergegeben wird. Also in den beiden Texten geht es um, im ersten Text, im zweiten Text, gemeinsam haben beide Texte voneinander abweichend, sagt der erste Text dies, der zweite das, zusammenfassend so. Das hat die Maschine gelernt und sehr oft bei Klausuren kommt eine gute Note dabei raus und dann ist die Begründung auch geschrieben für eine gute Note. Man kann aber durch einen geeigneten Prompt für denselben Text, wenn man den Prompt nur ein ganz bisschen verändert, auch das habe ich in meinem letzten Buch gemacht, kann man sagen, kannst du mir bitte für diese sehr schlechte Arbeit eine Begründung schreiben? Und dann schreibt dieselbe Maschine für denselben Text eine sehr schlechte Bewertung mit einer Begründung, die zu der schlechten Note passt. Und deswegen, die andere Person, mit der ich im Moment viel zusammenarbeite, ist der Sprachphilosoph und Linguist Jan-Georg Schneider, auch von der RPTU, aber auf unserem Campus in Landau. Und der hat gerade einen Text veröffentlicht, wo er diese Art von Texte intelligible Texturen nennt. Der Begriff Textur stammt von dem Sprachphilosoph Christian Stetter. Das sind Texte, die generiert werden oder etwas Textliches. Und Jan-Georg Schneider hat daraus jetzt die intelligiblen Texturen gemacht. Also das sind Texte, die wir als Menschen mit Intelligenz füllen können in dem Moment, wo wir sie lesen. Und das finde ich ganz spannend. Also das heißt, er verschiebt die Intelligenz in uns als Leserinnen und Leser des Textes. Und ich glaube, das ist korrekt. So, und wie gesagt, wir haben für das, was die Sprachmodelle im Moment können, noch kein gutes Wort. Denn natürlich steckt eine Art Verständnis drin. Also das Beispiel, was ich immer ganz gerne bringe, ich habe mit meiner Tochter, haben wir einen, ach, Sie kennen das, oder? Wenn Kinder so Geburtstagsgeschenke bekommen, dann muss man einen Dankesbrief schreiben und die Kinder haben so mittel viel Lust dazu. Und da habe ich gesagt, komm, wir schreiben jetzt mal eins mit ChatGPT zusammen. Und dann hatte aber ChatGPT eine Sie-Form gewählt und das ging jetzt an die Patentante. Dann habe ich zu ChatGPT gesagt, bitte schreib den Brief nochmal, aber in der Du-Form. Und das war korrekt gemacht worden. Und wenn ich das meiner Tochter gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, die hat mich verstanden. Die hat verstanden, was ich von ihr will. Und dazu haben wir gar kein anderes Wort. Und ich glaube, da müssen wir ran. Ich glaube, wir müssen da neue Wörter erfinden für die Art von vermeintlichem Verständnis, die das Sprachmodell uns widerspiegelt. Denn irgendwas funktioniert da ja. Das wird ja umgesetzt, was ich will. Was aber den Unterschied zu einem Verstehen von einem Kind oder einem erwachsenen Menschen nochmal deutlich macht.
Das wirft uns dann wieder natürlich auch zurück zu der Frage, wie funktioniert das bei Menschen? Und da wissen wir das ja auch nicht so genau. Wir wissen, also was wir wissen, ist ja, dass es sich im Laufe der Zeit entwickelt. Das ist tatsächlich auch ein Pfad, auf dem Forscher wie Kristin Thorinsson aus Island eine Möglichkeit sehen, sowas wie so eine allgemeine künstliche Intelligenz zu schaffen. Also zu sagen, wir müssen der die Möglichkeit geben, selbstständig zu lernen und dann eben auch von Anfang an zu entscheiden, was sie lernen will. Also was für sie interessant ist und was nicht. Und sich dann im Laufe der Zeit auch zu entwickeln. Das technisch zu machen ist aber, also das theoretisch hinzuschreiben, ist eine Sache. Das technisch zu machen ist allerdings ziemlich schwierig. Deswegen arbeitet er auch schon seit über 30 Jahren daran. Auf einer politischen Ebene gibt es aber immer wieder auch Diskussionen darüber, wie wir damit umgehen sollten. Also ist das jetzt eine Technologie, die wir insbesondere auch hier in Europa, in Deutschland und Europa weiter fördern sollten? Ist das spannend? Sollten wir das, brauchen wir das? Sollten wir das weiterentwickeln? Und sollten wir auch fördern, dass wir eigene große Sprachmodelle haben? Oder ist das eine, ich sage mal, sehr risikobehaftete Technologie, von der wir lieber die Finger lassen sollten? Nach dem, was Sie gesagt haben, könnte man ja zu dem Schluss kommen, naja, es ist zumindest nicht ganz unproblematisch.
Nein, also wir brauchen das auf jeden Fall. Ich glaube, dass es eine Art Betriebssystem werden wird. Wir müssen ja gucken, was wir damit erreichen können. Bisher war die Kunst des Programmierens, die Kunst, den Computer zu benutzen für die Tätigkeiten, die man so hat, im Wesentlichen uns Informatikerinnen und Informatikern und Fachinformatikern, also alle diese Ausbildungsberufe, die irgendwie damit zu tun haben, vorbehalten. Und eigentlich kann jetzt der natürlich sprachliche Zugang zum Computer, tu mir das, mach mir das, das ist eine Demokratisierung der Macht, die man damit haben kann, wenn man weiß, wie man einen Computer bedient. Aber ich glaube, es hat ja einen Sinn, dass wir im Studium 5 Jahre lang unsere Studierenden ausbilden. Denn ob ich den Computer jetzt natürlich sprachlich bitte, etwas für mich zu tun, oder ob ich weiß, wie man das programmiertechnisch tut, das ist nicht alles, was wir lehren. Also es ist nicht ausreichend für das. Der Zugang an sich ist nicht ausreichend, um zu verstehen, wann der Computer mit welcher Art von Methode und mit welcher Art von Daten uns tatsächlich in unserem Leben weiterhelfen kann. Dazu möchte ich mal ein Beispiel geben. Also es wird jetzt viel gesagt, dass diese Sprachmodelle Daten analysieren können. Und Datenanalyse ist tatsächlich richtig schwierig. Ich fange mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Wenn man sich zum Beispiel in Deutschland das durchschnittliche Lohnniveau anguckt, dann ist das keine interessante oder nicht eine so interessante Statistik wie der sogenannte Median. Der Median sagt an, wie viel Gehalt 50% der Menschen, nochmal, welches Lohnniveau von 50% der Menschen überschritten wird und von 50% der Menschen unterschritten wird. Und der Median liegt normalerweise viel, viel geringer als der durchschnittliche Lohn, weil ein paar wenige Personen, die Millionenbeträge bekommen, den Durchschnitt stark verändern. Und viel interessanter ist es doch, was 50% der Menschen ungefähr in der Tasche haben und wo 50% der Personen drunter liegen. Wenn ich jetzt und das ist noch ein Beispiel, das wird die Maschine auch richtig hinkriegen, weil darüber ist so viel geschrieben worden, dass sie da bestimmt vorwarnen wird. Aber in dem Gebiet, in dem ich mich gut auskenne, das ist die Analyse komplexer Netzwerke. Da beschäftigt man sich zum Beispiel mit der Frage, wer ist sehr zentral in einem Beziehungsgeflecht. Also zum Beispiel möchte man vielleicht Influencer auf Social Media finden, um den als Werbebotschafter irgendwie zu bekommen. Und da gibt es 60 verschiedene Maße. Und darüber ist nicht so viel geschrieben worden, welches von den 60 Maßen in welcher Situation geeignet ist. Es gibt 25 verschiedene Maße für die Qualität eines KI-Systems und 25 Maße für deren Fairness. Es gibt, ich weiß nicht wie viele Maße, für die Ähnlichkeit von zwei Dingen. Und an der Stelle sieht man also schon, man kann jetzt natürlich die Maschine fragen, bitte gib mir den ähnlichsten Jobkandidaten für diese Jobbeschreibung. Und die Maschine wird Ihnen irgendetwas vorschlagen, was man da tun könnte. Aber ob das in der Situation jetzt wirklich passend ist oder nicht, dazu braucht man eine Ausbildung. Und das heißt, was ich mich frage, ist, wie bekommen der Zugang zur Maschine, ist das eine. Und dafür brauchen wir dieses Betriebssystem. Dafür brauchen wir die großen Sprachmodelle und bitte auch gerne ein europäisches und oder deutsches. Aber das reicht halt eben nicht aus, um dann auch gewinnbringend mit dem Computer zusammenzuarbeiten.
Zum Thema Datenanalyse habe ich auch ein paar lustige Experimente gemacht und festgestellt, unter anderem sehr stark von der Tagesform des Systems abhängig.
Okay.
Wie sinnvoll die Ergebnisse sind. Also das heißt, ich habe genau denselben Datensatz und genau dieselben Fragen gestellt an mehreren Tagen hintereinander und habe einmal Ergebnisse bekommen, die sinnvoll und plausibel aussehen. Mhm. Und dann wollte ich weitermachen, konnte aber in diesem Dialog nicht weitermachen, weil ChatGPT gesagt hat, ich kann diesen Dialog nicht korrekt nachladen, bitte lade die Datei neu hoch. Dann habe ich wieder angefangen, genau dieselben Fragen zu stellen und dabei ist krassester Unfug rausgekommen. Mhm. Und ja, das ist ein Punkt, an dem ich auch sagen würde, diese Datenanalyse sollte man noch sehr vorsichtig anfassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich so, dass solche Sachen wie gib mir den Median von ja den hier aufgelisteten Gehältern eine einfache Aufgabe ist, weil dafür ist ganz klar Wissen hinterlegt, denke
ich. Naja, ist da Wissen hinterlegt? Also ich meine, das ist ja auch so eine Formulierung, die schnell falsch verstanden wird von Laien. Da ist natürlich kein Wissen hinterlegt, da ist keine Datenbank, sondern die Maschine hat so viele Texte gelesen, in denen das getan wird, dass es das nachbauen kann. Was ich sehr beeindruckend finde, und das kommt jetzt drauf an, mit welchem Sprachmodell man gerade rumgespielt hat, der 3-5er kann das noch nicht, der 4er kann das, der erkennt, wenn es um Mathematik geht. Und dann passiert etwas anderes. Wir vermuten ja, dass im Moment hinter diesen Sprachmodellen eigentlich eine Art Concierge sitzt, der erstmal sagt, welcher Art ist jetzt dieser Prompt? Soll ich was generieren oder soll ich was Mathematisches machen? Soll ich assoziieren? Und dass es dann an Spezial-LLMs weitergegeben wird. Und eine dieser Spezial-LLMs ist wahrscheinlich eine, die mit eher mathematischen Anfragen umgeht. Und die ist so gebaut, dass sie aus dem Prompt die Zahlen und die Frage, also was soll ich tun, soll ich was multiplizieren, soll ich was sortieren, soll ich irgendwie was rausziehen, dann versteht, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen, und dann an Python übergibt. Und Python, dann kommt ein richtiger Code, der wird dafür generiert. Und Python an sich ist dann natürlich zuverlässig. Also was auch immer die Maschine denkt, was sie tun soll, und der Code, der dafür generiert wird, der Code in sich ist dann zuverlässig. Und ich denke, dass darin die Zukunft liegt, diesen Übergang von dem, was unzuverlässig ist, nämlich natürlich sprachliche Befehle, in das, was zuverlässig ist, das möglichst genau hinzukriegen. Aber trotzdem, ich hatte vor kurzem so ein Gespräch oder in einem Forum hatte jemand gefragt, sag mal, wenn ich jetzt ganz viele Produkte in meinem Lager habe, kann mir dann nicht ChatGPT jeweils sagen, zu welchem Preis ich die verkaufen soll, damit ich das die Lagerkosten minimieren kann? Und das ist so eine typische Aufgabe, die nennt sich Dynamic Pricing. Dafür gibt es unendlich viele Algorithmen und Heuristiken, die Informatikerinnen und Informatiker sich über die letzten 20 Jahre ausgedacht haben, für die sie jeweils eine spezifische Nische haben. Wenn es um dieses hier geht, dann solltest du diesen Algorithmus verwenden. Wenn es um das da geht, dann solltest du jenes verwenden. Und ich glaube, die Menschen entdecken jetzt eigentlich, was ein Computer für sie tun kann. Und deswegen denke ich, es ist wirklich eine großartige Demokratisierung des Zugangs. Aber wir müssen jetzt eben auch den Rest des Wissens vermitteln, dass es nicht ausreichend ist, nur jetzt die Sprache des Computers zu sprechen, sondern dass es dahinter immer auch noch Auswahlkriterien gibt, für die man Wissen haben muss. Und wie man das macht, das interessiert mich eigentlich im Moment am meisten.
Das heißt also, wenn ich das mal sehr stark verkürze, was Sie gesagt haben, dass Sie sehr stark auch auf eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Computer setzen, stärker als darauf, dass die Systeme an sich immer intelligenter, immer mächtiger, immer handlungsfähiger und vielleicht auch autonomer werden.
Ja, auf jeden Fall. Denn ich meine, am Ende geht es darum, dass wir eine Unterstützung haben wollen, wie wir die Welt sehen. Und die Maschine sieht ja einiges davon, wie wir die Welt einteilen, aber eben nicht alles. Sie sieht eben nur das Produkt unserer Sprachgeneration, unserer Videogeneration, sieht ja aber nicht die inneren Beweggründe, die dazu führen, dass wir dieses Wort in dieser Sekunde oder in diesem Kontext nennen. Das heißt, wenn es darum geht, uns als Menschen zu unterstützen, dann müssen wir mit der Maschine zusammenarbeiten, weil die nach prinzipiell anderen Mechanismen lernt als wir. Da gibt es den sogenannten Kluger-Hans-Effekt. Der zeigt das eigentlich ganz schön. Das stammt aus einem Artikel von Kollegen aus Berlin. Die haben sich angeguckt, wie Bilderkennung funktioniert und haben im Nachhinein gefragt, welche Pixel auf einem Foto dazu führt, dass eine bestimmte Bilderkennungsmaschine sagt, hier ist ein Hund oder hier ist ein Hase zu sehen oder ein Pferd. Und dann haben die etwas ganz Kurioses gefunden, nämlich, dass die Maschine ihre wichtigsten Informationen dazu, was ein Pferd ist, aus der linken unteren Ecke von den Fotos rausholt. Da war aber das Pferd gar nicht zu sehen, sondern anscheinend war diese bestimmte Bilderkennungsmaschine nur mit Fotos trainiert worden von einem bestimmten Pferdefotografen und der hatte unten sein Copyright-Zeichen drinstehen. Und da hat die Maschine gesagt, super, diese Pixel sind die beste Information, die ich finden kann, um zu wissen, ob etwas ein Pferd ist oder nicht. Und das ist natürlich Unsinn. Und das kommt daher, dass die Maschine rein statistisch lernt und kein Konzept für Tier hat, so wie wir. Also schon sehr kleine Kinder gucken auf Lebendiges ganz anders und viel länger hin als auf ein unbelebtes Glas. Also das heißt, wir kommen da ja schon mit einem Vorkonzept von Lebendigkeit. Und das können wir der Maschine so anscheinend nicht vermitteln oder auf jeden Fall nicht mit den Methoden, mit denen wir heute die Maschinen trainieren.
Das ist ernüchternd, aber an dieser Stelle glaube ich auch mal ein gutes Schlusswort. Oder habe ich vergessen, was Wichtiges zu fragen in diesem Zusammenhang? Möchten Sie noch was ergänzen?
Also ich glaube, man darf das überhaupt nicht unterschätzen, was diese Maschinen tun. Wir müssen ein bisschen gucken, dass der Hype etwas klarer wird. Also es muss klar sein, was die Maschine kann und was sie nicht kann. Sie hat Strukturen von Texten gelernt, die sind intelligibel, die sind von uns intelligent zu lesen, die können sehr hilfreich sein. Wir haben uns zum Beispiel auch Feedback von KI an Schulkinder uns angeguckt. Und da muss man ja auch sagen, also wenn so eine Maschine gelernt hat, dass man einem Drittklässler sagt, bitte gucke nochmal, ob deine Groß- und Kleinschreibung passt. Das kannst du zu 95% der Kinder in der dritten Klasse sagen und du wirst wahrscheinlich keinen großen Fehler machen. Also das heißt, natürlich kann auch ein geratenes Feedback, ein assoziiertes Feedback erstmal hilfreich sein, wenn nämlich sowieso einen Großteil der Kinder immer dieselben Fehler macht. Also ich denke, wir müssen in den nächsten Jahren ausprobieren, was davon funktioniert und was nicht. Ich glaube wirklich, dass wir dringend neue Wörter brauchen, um diesen Aspekt von Verstehen, diesen Aspekt von Generieren besser beschreiben zu können. Und ich glaube, wenn wir gut verstehen, was diese Technologie kann und wo sie nicht zuverlässig ist oder anders ist als wir, dann werden wir ganz hervorragend damit zusammenarbeiten. Und auch wenn die Maschine nicht, ob sie kreativ sein kann, zum Beispiel, das hatten Sie vorhin auch gesagt, sie kann auf jeden Fall mir helfen, zu assoziieren und etwas Kreatives zu finden. Das heißt, ich kann wieder die Intelligenz hinzusteuern. Die Maschine kann mir aber Assoziationen liefern, an die ich selber nicht gedacht hätte und in einer Fülle und Schnelligkeit, die ich selber nicht erreicht hätte. Also ich freue mich auf die Zusammenarbeit der Maschine, aber ich glaube eben, dass wir vielen Menschen jetzt beibringen müssen, wie viel mehr man braucht als nur Zugang zur Maschine, um sie bestmöglich einzusetzen.
Super. Das war dann nochmal schön zusammengefasst. Vielen Dank, Frau Zweig. Bleibt mir an dieser Stelle nur noch mal darauf zu verweisen, dass die neue Ausgabe unseres Magazins, wie gesagt, am 28. März erscheint. In einem Monat gibt es dann den nächsten Deep Dive und zwischendurch gibt es natürlich auch noch unseren Weekly Podcast. Vielen Dank und auf Wiederhören.